Erdbeeren im Januar. Hörspiel von Eveline de la Chenelière. Aus dem kanadischen Französisch von Gerda Poschmann-Reichenau.
François, kennst du mich noch?
Robert.
Genau. Du hast mir erzählt, dass du hier arbeitest. Ich bin auf dem Weg zur Uni, da habe ich mir gedacht, ich werde meinen Kaffee heute hier trinken.
Prima Idee. Geht's dir gut?
Oh ja. Wie immer, viel Arbeit. Und dir?
Ach ja, danke. Ich mag das, wenn noch kein Mensch im Café ist morgens. Das ist die beste Zeit zum Schreiben für mich.
Ich werde dich nicht lang aufhalten.
Aber nein, ich freue mich doch, dass du vorbeikommst. Setz dich. Entschuldige bitte. Und als du heimgekommen bist an dem Abend damals, hast du es dann noch geschafft, die Arbeiten zu korrigieren?
Ach, ich schätze, ich bin dies eine Mal sehr großzügig gewesen. Ja, ja, der Alkohol. Ich war einfach nicht in der Lage, mich zu konzentrieren. Ich musste ständig an diese Geschichte denken, die du mir erzählt hattest.
Ach das! Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr genervt.
Nein, nein, im Gegenteil. Ich bin zum Teil auch deswegen hierher gekommen, um zu hören, wie es weitergeht. Weißt du, als du gesagt hast, das Mädchen, der Koffer, das alles sei vielleicht nur eine Inszenierung von Sophie gewesen, um festzustellen, ob du sie wirklich liebst.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich rede vielleicht Blödsinn, aber Sophie hatte eine Art, alles zu organisieren. Ich meine, immer hat sie alles entschieden. Und dabei hat sie es geschafft, dir das Gefühl zu geben, du hättest die Entscheidung selbst getroffen. Verstehst du? Eines Morgens ist sie hier reingekommen. Sie sah blendend aus. Ein Licht, das aus jeder Made ein Glühwürmchen gemacht hätte.
Guten Morgen, François.
Ah, was für eine nette Überraschung.
Das ist noch nicht alles.
Sie hat mir eine Schale Erdbeeren hingehalten. Die waren so rot, dass ich selbst rot geworden bin. Außerdem war es überhaupt nicht die Jahreszeit für Erdbeeren. Es war mitten im Winter.
Ich bin über den Markt gegangen.
Danke. Du bist ein Schatz. Gehst du heute nicht zur Arbeit?
Doch, aber ich werde zu spät kommen, weil ich dir was zu sagen habe.
Was ist denn los?
Ich weiß, es ist unüblich und das macht mich nervös. Aber ich sag mir, das Leben ist kurz und wenn auch alle Beziehungen zerbrechen und wir uns gemeinsam lustig gemacht haben über all diese Beziehungen, die zerbrechen, glaube ich, dass auch wir ein Recht auf den Versuch haben, etwas zu leben, das vielleicht zerbrechen wird. Und ich sehe nicht ein, warum wir, wenn wir gerne miteinander einkaufen, miteinander die Wohnung putzen, miteinander frühstücken, miteinander alte Filme ansehen, ich sehe nicht ein, warum wir dann nicht auch gerne miteinander schlafen sollten. Was wahrscheinlich aufregender ist als Einkaufen, Wohnung putzen und alte Filme. Also schlage ich dir vor, dass wir im Frühling heiraten. Ich weiß, es ist unüblich, dass ich den Antrag mache, aber du bist ohnehin gegen alles Übliche. Also schlage ich dir vor, dass wir im Frühling heiraten. Oder auch nächsten Winter, weil man üblicherweise im Frühling heiratet.
Das hat sie so gesagt?
Ja.
Und was hast du gesagt?
Ich habe nichts gesagt.
Du sagst nichts?
Ich weiß schon, eigentlich hätte ich sie küssen sollen oder sowas in der Art.
Eigentlich hätte ich erwartet, dass du mich küsst oder sowas in der Art, also weiß ich jetzt nicht mehr so recht, was ich sagen soll.
Warum hast du sie nicht geküsst?
Ich hatte das Gefühl, dieses Geschenk nicht verdient zu haben, das sie mir da eben gemacht hatte. Ganz ohne Stolz oder Scham oder sowas. Ich bin nur so überrascht.
Ich habe das heute früh vor dem Spiegel geprobt, was ich dir gerade gesagt habe. Und ich fand mich ziemlich ergreifend, oder nicht?
Ja, sehr ergreifend.
Ja, sehr ergreifend.
Wenn du willst, reden wir heute Abend drüber.
Und dann ist sie gegangen?
Ja. Und weißt du, warum ich sie wirklich heiraten wollte?
Warum?
Beim Rausgehen hat sie an der Tür gezogen, anstatt zu drücken.
Wie?
Verdammte Tür!
Es ist klar, dass sie so schnell wie möglich raus wollte. Das ist normal. Mein Schweigen muss unerträglich gewesen sein. Und ihr Abgang, der so würdevoll sein sollte wie möglich, dauerte ewig wegen dieser Tür. Sie war so wunderbar durcheinander, dass sie an dieser Tür gezogen hat, statt zu drücken. Das hat mich zutiefst bewegt. Und ich habe mir gedacht, mit einer Frau, die an Türen zieht, anstatt zu drücken, wird mir nie langweilig werden.
Und dann?
Na, wie du weißt, haben wir nicht geheiratet. Aber ich rede schon wieder zu viel. Musst du nicht zum Unterricht?
Oh, scheiße, mein Seminar. Was bin ich schuldig?
Ach, nein, nein, lass gut sein, vergiss den Kaffee. Du kommst wieder mal vorbei, ja?
Danke, bis bald.
Er sah Robert nach und dachte, dass er in ihm nicht nur einen bemerkenswerten Zuhörer gefunden hatte, sondern das Profil eines perfekten romantischen Helden.
Entschuldigen Sie bitte.
Ja?
Ich habe sehr schlecht geschlafen. Ihr Gasthof ist zweifellos bezaubernd, aber...
Danke.
Aber, also, ich möchte Sie bestimmt nicht verärgern. Ich zweifle nicht an der Sauberkeit Ihres Betriebes, aber... Nun, ich muss es Ihnen sagen, ich habe eine tote Maus unter meinem Bett gefunden. Haben Sie mich verstanden?
Ich lese nur die Seite zu Ende.
Da war eine tote Maus unter meinem Bett, also fast in meinem Bett.
Na gut, sie war tot, sie hat also keinen Krach gemacht. Warum hat sie daran gehindert zu schlafen?
Naja, ich habe irgendwie Angst bekommen. Gut, aber wenn Sie mir sagen, dass das normal ist. Also, das ist normal?
Ich lese nur diesen Abschnitt fertig.
Weil ich möchte bestimmt nicht, dass Sie mich für einen Stadtmenschen halten, der keinen Sinn für die Vorzüge des Landlebens hat. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert übrigens auch nicht und ich überlebe sehr gut ohne, wirklich. Aber eine tote Maus, ich meine, Sie scheinen nicht sehr erstaunt zu sein. Ist das üblich? Ich meine, kommt das öfter vor?
Hören Sie auf, mit mir zu reden, als würden Sie eine Reportage über Ureinwohner machen.
Aber nein, es war nicht meine Absicht. Entschuldigen Sie, es tut mir leid. Was lesen Sie denn da? Ach, das ist ja lustig. Ich lese gerade das Gleiche.
Ich weiß, das ist Ihr Buch. Ich habe es mir ausgeborgt, als ich Ihr Bett frisch bezogen habe. Stört Sie das?
Nein, es ist nur...
Ich habe es fast aus, ich gebe es Ihnen dann zurück.
Danke. Und... Was die Mäuse angeht?
Na, machen Sie sich darüber mal keine Gedanken. Offensichtlich gefallen Sie meinem Kater.
Ach ja, das ist wie ein Geschenk, stimmt's?
Mhm, genau. Ein Willkommensgeschenk. Von mir die Blumen, von ihm die Maus. Das dürfen Sie ihm nicht übel nehmen.
Ach ja, danke für die Blumen. Die riechen gut, die Blumen, was?
Sie haben komische Stellen unterstrichen. Warum kritzeln Sie in Ihre Bücher?
Ach, das ist, weil ich Literatur unterrichte und...
Sie sind Prof?
Naja, jetzt im Moment habe ich so etwas wie ein zeitlich unbegrenztes Sabbatjahr. Aber ich bereite trotzdem noch Prüfungen vor, betreue Doktorarbeiten. Ich will nicht den Anschluss verlieren. Freut mich, dass Ihnen das Buch gefällt.
Der Typ, der das geschrieben hat, ist wirklich gut.
Es ist eine Frau.
Ach was, er ist George.
Ja, schon, aber George Sand war das Pseudonym einer Romanschriftstellerin, die unter diesem Namen geschrieben hat. Was ist?
Ich habe sie auf den Arm genommen. Ich weiß, wer George Sand ist. Ich wollte sie nur als Professor erleben.
Natürlich. Entschuldigen Sie, das hätte ich ahnen müssen.
Ja, nicht wahr?
Gut, ich werde ein wenig spazieren gehen. Können Sie mir eine schöne Tour empfehlen?
Morgen habe ich frei. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen das alles morgen.
Gute Idee. Gerne.
Gut. Ich gehe wieder rauf. Wissen Sie, es ist Regen angesagt.
Oh ja, ich weiß. Ich gehe trotzdem eine kleine Runde.
Nett von Ihnen, dass Sie nicht böse werden. Wissen Sie, es gibt Touristen, die werden böse auf mich, wenn es regnet, als hätten Sie mit dem Hotelzimmer auch schönes Wetter bei mir gebucht.
Regen ist jedenfalls gut. Danach riechen die Wiesen so gut nach nassem Gras.
Träumst du, lieber Robert?
Ach, ich habe an eine Frau gedacht, wie üblich.
Ach, ohne sie wüssten wir nicht, worüber reden, was?
Nein.
Also, ich hatte mir vorgenommen, mich nie in meine Mitbewohnerin zu verlieben.
Warum?
Weil sie schon zu viel weiß. Sie weiß, dass ich schnarche, dass ich Angst vor Mäusen habe, dass ich meine Mutter jeden Tag anrufe. Nein, auf dieser Basis kann man unmöglich eine Beziehung eingehen. Das geht nicht.
Also ich warne sie immer vorher. Keine Verpflichtungen, nichts von Dauer, nichts für jeden Tag, keine Tränen. In meinem Bad ist gerade genug Platz für meine Zahnbürste. Nein, Familie, Kinder, Weihnachtsbaum und Traditionen, das ist nichts für mich.
Das sagst du ihnen?
Jedes Mal. Das Ärgerliche ist nur, jede denkt, sie ist die Ausnahme von der Regel.
Jede?
Bis auf die Ausnahmen. Die Ausnahmen denken nie, dass sie Ausnahmen sind.
Ach, ich würde die Frauen gerne verstehen.
Es wäre vielleicht enttäuschend.
Vielleicht.
Aber ich verstehe eins nicht. Siehst du Sophie überhaupt nicht mehr? Ich meine, weißt du nicht, was sie macht? Hast du sie nie wieder getroffen?
Nein. Und ich hoffe, sie hat einen besseren als mich gefunden.
Und das Mädchen mit dem Koffer?
Nie wieder gesehen. Ich weiß nicht mal, ob ich sie auf der Straße wiedererkennen würde, ohne Koffer.
Du hast Sophie für eine Frau verlassen, die du auf der Straße ohne Koffer nicht wiedererkennen würdest?
Ich habe die Heirat nicht wegen ihr abgesagt, sondern wegen ihrer Geschichte.
Das verstehe ich nicht.
Sie ist hier reingekommen, als noch gar nicht geöffnet war. Wir haben geschlossen.
Sie könnten zusperren, wenn Sie geschlossen haben.
Auf der Tür steht geschlossen.
Und wann machen Sie auf?
Wann ich will.
Ich gehe nicht, ohne etwas getrunken zu haben. Entschuldigen Sie, aber ich komme vom Busbahnhof und ich sehe mich nicht in der Lage, etwas in einem dieser Schnellimbisse zu trinken. Ich glaube, es liegt am Neonlicht. Ich würde einen koffeinfreien Kaffee nehmen, bitte, nur um mich setzen zu können. Sie sehen nett aus. Selbst als Sie in Ihrem schroffen und unfreundlichen Ton gesagt haben, wir haben geschlossen, habe ich gewusst, dass Sie nett sind. Sonst hätte ich auf der Stelle kehrt gemacht, wissen Sie? Ich bin im Moment ziemlich empfindlich und ich hasse die Stadt. Ich bin hierher gekommen, weil ich eine Freundin suche. Genauer gesagt, ich kenne sie nicht mehr. Wir waren Freundinnen, als wir 10 Jahre alt waren. Ihre Eltern sind umgezogen und wir haben uns aus den Augen verloren. Aber sie ist die einzige Freundin, die ich je hatte. Seither gab es für mich niemanden mehr, der gezählt hat. Außer einem einzigen Mann.
Ich verstehe nicht.
Ich verstehe nicht, was Sie da sagen.
Ich glaube, wir haben uns verliebt.
Wer wir?
Wer wir?
Ein sehr geheimnisvoller Mann, wie im Film. Ein Tourist, ein wenig ruhelos, sehr schön. Auch ein bisschen traurig, genau wie es sein soll. Ich wusste, dass er in wenigen Tagen weiterreisen würde. Wir haben trotzdem ein Kind gemacht. Im Freien. Ein Kind, das gut nach nassem Gras riechen wird.
Nach nassem Gras?
Ich muss diese Freundin finden. Wir haben uns hin und wieder geschrieben. Ich habe vorher nach ihr gesucht, zu Fuß, aber dann habe ich bemerkt, dass ich nach einem kleinen Mädchen von 10 Jahren suchte. Das ist lächerlich. Ich weiß sehr gut, dass sie nicht mehr 10 Jahre alt ist. Sie hat vielmehr selbst eine 2-jährige Tochter. Das hat sie mir letztes Jahr geschrieben. Ich habe ihr nicht geantwortet. Ich könnte natürlich auf der Straße nach einem 2-jährigen Mädchen suchen, das meiner 10-jährigen Freundin ähnlich sieht. In ihrem Brief hat sie mir auch geschrieben, dass sie bald umziehen würde in ein Haus. Aber ich habe ihre neue Adresse nicht. Sie hat aufgehört, mir zu schreiben. Ich hoffe, sie ist nicht tot.
Ihr Baby, ist es ein Junge oder ein Mädchen?
Wie? Oh, danach habe ich nicht gefragt. Wie heißt sie denn, ihre Freundin?
Sophie.
Die auch?
Ich werde sie finden.
Und der Vater von dem Kind?
Und der Vater von dem Kind, nach dem suchen Sie nicht?
Das war ein Tourist, ein wenig ruhelos, ein Reisender, der sich für die Freiheit entschieden hat. Ich muss diese Freundin sehen. Wissen Sie, ich mag keine Hotels und ich bin sicher, dass ich bei dieser Freundin wohnen kann. Aber bis ich sie gefunden habe, könnte ich so lange bei Ihnen wohnen?
Und?
Sie sehen überrascht aus.
Es ist nur, ich lebe mit einer Frau zusammen und...
Lieben Sie sie?
Und wir heiraten kommende Woche.
Ah, ich verstehe. Ich würde mir nur gerne die Haare waschen. Ich bin überhastet aufgebrochen und dann die ganze Busfahrt, 8 Stunden im Bus. Ich würde mir gerne die Haare waschen. Ich rühre sonst nichts an. Aber Sie haben Angst, ich verstehe. Vielleicht habe ich schon vergessen, wie das in den Großstädten läuft. Behandeln Sie diese Frau gut. Seien Sie niemals gemein zu ihr, sondern immer wunderbar. Mir geht es schon viel besser. Ich werde meine Freundin suchen und mir dort die Haare waschen.
Warten Sie. Kommen Sie zurecht?
Ganz bestimmt.
Was werden Sie tun?
Ich werde meine Freundin suchen.
Und hat sie Ihre Freundin wiedergefunden?
Warten Sie.
Was ist?
Bitte rufen Sie mich doch an und sagen Sie mir, ob Sie Ihre Freundin wiedergefunden haben.
Sie hat dich nicht angerufen?
Damit Ihre Frau abhebt und ich sie verärgere? Ist das wirklich Ihre Telefonnummer?
Warum hat sie das gesagt?
Weil man hat mir gesagt, wenn ein Mann seine Telefonnummer auf ein Streichholzbriefchen schreibt, ist es oft eine falsche Nummer.
Das ist meine Telefonnummer.
François. Das ist ein hübscher Vorname.
Und Ihr Name? Wie war Ihr Name?
Und Sie? Ihr Name? Hallo! Sie hat mich nicht angerufen.
Du weißt nicht, woher sie kam? Was sie von Beruf war?
Nein, ich hatte nicht die Zeit, sie danach zu fragen.
Das ist ja großartig. Sie war vielleicht verrückt, verwirrt, diese Frau. Aber ich verstehe dich schon. Man lässt sich manchmal von sehr rätselhaften Dingen verführen. Ich zum Beispiel, ich habe da eine Studentin, die hat mich auch so dran gekriegt, mit einer Geschichte. Am Anfang des Jahres, ich habe das zuerst gar nicht bemerkt, hat sie bei mir eine Seminararbeit abgegeben, dann eine zweite und noch eine über sehr unterschiedliche Themen. Themen, die ich gestellt hatte. Und eines Tages habe ich bemerkt, dass ich es gar nicht abwarten konnte, endlich ihre Seminararbeiten zu lesen. Naja, und der Grund dafür war, wenn man sie aneinander hängte, ihre Seminararbeiten, dann wurde eine zusammenhängende Erzählung daraus, eine Geschichte. Sie hat so ihren ersten Roman geschrieben, im Rahmen meines Seminars.
Und du hast dich in sie verliebt?
Sie war leider nicht schön.
Ah.
Aber hochbegabt, was das Schreiben betrifft.
Aber nicht schön.
Nein.
Hey, vielleicht solltest du mir Themen stellen, damit ich es endlich schaffe, etwas Brauchbares zu schreiben.
Das würde dich sicher langweilen.
Was für ein Thema stellst du deinen Studenten im Moment gerade? Nur zum Spaß.
Der zeitgenössische Kritiker Georges Blanc schreibt in Stendhal und die Probleme des Romans, wenn Stendhal auch theoretisch ein Programm realistischer Färbung vertrat, so war er doch glücklicherweise weit davon entfernt, seine fiktionalen Werke jemals solchen Gefahren auszusetzen. Kommentieren und diskutieren Sie diese Äußerung.
Okay, lass gut sein.
Ich komme morgen wieder, um die Fortsetzung zu hören.
Un jour comme un autre, où je reste seul avec moi.
Was? Was soll das heißen? Du glaubst, du bist noch nicht so weit. Soll das ein Scherz sein?
Das ging alles zu schnell.
François, wir lieben uns. Alles ist in Ordnung. Eine Hochzeit ist keine Hinrichtung.
Ich weiß.
Es ist nichts als ein sehr schönes Fest.
Und außerdem geht man eine Verpflichtung ein.
Es ist normal, im letzten Moment Angst zu bekommen, François.
Wir müssen sie absagen, Sophie. Ich schwör's dir. Es tut mir leid.
Es tut dir leid.
Es tut mir selbst auch weh.
Es tut mir nicht weh, ich bin wütend. Sag mir einfach die Wahrheit, François, denn deine Geschichte von der schwangeren Frau mit Koffer, die plötzlich hereinschneit, die ist vielleicht gut für deine Filme, aber bei mir zieht das nicht.
Sie hat dir nicht geglaubt?
Du glaubst mir nicht?
Nein, ich glaube dir nicht.
Ich verstehe sie.
Ich verstehe dich.
Du hast mich betrogen, stimmt's?
Aber nein!
Eine Kundin im Café hat dich verführt und du weißt nicht, wie du es mir sagen sollst.
Aber nein, diese Frau hat mich nicht verführt. Sie hat mich mit einem beunruhigenden Bild konfrontiert. Da ist mir schwindelig geworden, weil auch ich eines Tages abhauen könnte. Auch ich könnte von dem Gedanken gequält werden, den Rest meines Lebens mit einer Frau zu verbringen. Ich meine mit einer einzigen Frau. Und ich möchte nicht, dass du eines Tages alleine, verloren und schwanger mit einem Koffer herumstehst, weil ich Angst bekommen habe.
Und dann?
Dann hat der verletzte Stolz aus ihr gesprochen.
Du bist ja großmütig, François. Viel zu großmütig für mich, wirklich. Also gut, du kümmerst dich darum, dass die Hochzeit abgeblasen wird. Und ich will nie mehr etwas davon hören. Du kannst allen die Geschichte von der Frau mit dem Koffer erzählen. Das werden sie sicher sehr lustig finden. Tschüss.
Und das ist alles?
Ist das alles? Was meinst du mit, das ist alles?
Verdammte Tür!
Naja, bist du ihr nicht im strömenden Regen hinterhergelaufen?
Warum im strömenden Regen?
Ich weiß nicht, das kommt gut im strömenden Regen.
In einem Film, ja, aber im wirklichen Leben hat man pitschnasse Schuhe und die Zehen schwimmen in einer undefinierbaren Brühe.
Und das stimmt auch wieder. Na gut, ich bin mal wieder zu spät dran. Was bin ich schuldig?
Na, lass gut sein. Ich bin dir was schuldig. Mein Drehbuch.
Ach, danke. Ich werd's lesen.
Was soll das heißen? Du glaubst, du bist noch nicht so weit. Soll das ein Scherz sein?
Ich bin nicht verliebt, François. Ich hab's wirklich geglaubt, aber ich hab mich geirrt. Ich mag dich sehr gern.
Du willst mir sagen, es wäre dir lieber, wenn wir gute Freunde bleiben?
Ja.
Das ist ja unglaublich. Wie viele gute Freunde ich habe. Alle Frauen wollen mich als guten Freund, als Bruder, als Knuddelbär.
Hör auf, François. Sag mir nur, dass du mir nicht böse bist und dass wir Freunde bleiben.
Ich habe jede Menge Freunde. Glaubst du wirklich, ich bin auf deine Freundschaft angewiesen?
Ich weiß, du bist enttäuscht, François.
Enttäuscht? Ich bin enttäuscht, wenn ich im Kino die Vorfilme verpasse.
Verdammte Tür!
Du musst drücken, Sophie. Drücken!
Er denkt, er hätte ihr sagen müssen, dass sie bleiben soll, anstatt ihr zu sagen, dass sie drücken muss. Oder ihr im strömenden Regen hinterherlaufen. aber leider war an diesem Tag strahlender Sonnenschein. Er dachte wieder an das Drehbuch, das er Robert gerade gegeben hatte. Er bereute sofort, dass er ihm die wahre Version gegeben hatte.
Liebe Sophie, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ich habe dich in Montreal gesucht, aber ich habe deine neue Adresse nicht. Ich habe jetzt einen kleinen Jungen, François. Er ist 2,5 Monate alt. Als er im Januar zur Welt kam, sah er aus wie eine ganz rote, dicke Erdbeere. Ein bisschen verloren in all dem Weiß. Er ähnelt seinem Vater, so dass ich niemals den rastlosen Reisenden vergesse, von dem ich dir in meinem letzten Brief erzählt habe. Den du offensichtlich nicht erhalten hast. Er ist ein Mann, dem seine 50 Jahre gut stehen. Der Typ Mann, der jeder jungen Frau gefallen muss, die graue Schläfen sexuell anziehend findet. Wie geht's der kleinen Lea? Weißt du, ich bin sehr gerührt, dass du deine Tochter Lea genannt hast. Wenn ich ein Mädchen bekommen hätte, hätte ich es Sophie genannt, das schwöre ich. Das war schließlich abgemacht. Ich hoffe, dein Mann verwöhnt dich immer noch so sehr. Du verdienst es, da bin ich sicher. Er sieht wirklich großartig aus. Wenn ich mich ins Dorf wage, sehen die Leute mich schräg an. Ich gehöre hier zu einer sehr seltenen Gattung, eine Alleinerziehende. Wenn du hier wärst, würdest du mir helfen, über sie zu lachen. Ich habe den Gasthof für die Sommerzeit wieder geöffnet. Ein Paar auf Hochzeitsreise war hier. Sie haben ihren Aufenthalt vorzeitig abgebrochen, weil François noch nicht durchschläft. Es stimmt schon, François hat eine kräftige Stimme, aber sie waren genauso laut im Bett und das habe ich ihnen auch gesagt. Ich habe ihnen gesagt, dass das für mich sehr schwierig war. Wenn ich den Beruf wechsle, denn nicht wegen des Frühstücks, das ich im Morgengrauen servieren muss oder wegen der Wasserhähne, die ich um 2 Uhr morgens reparieren soll, nein, sondern wegen des Lärms von Leuten, die miteinander schlafen, während ich ganz allein in meinem Bett liege. Wenn das Gasthaus voll ist, habe ich den Eindruck, ich bin Puffmutter, wirklich. Aber es geht mir sehr gut. Ich warte darauf, dass du mir schreibst und mir deine neue Adresse gibst, damit ich dir diesen Brief schicken kann. Ich hoffe, du kommst eines Tages mit deiner kleinen Familie hierher. Bis bald, Lea.
Er sah Sophie weiterhin fast täglich, und sie erzählte ihm in aller Unschuld von ihren Eroberungen, häufig Italiener.
Ein Italiener. Er war schon ein paar Mal mit seinem Hund in die Tierklinik gekommen, einem schönen schwarzen Labrador, arthritisch. Und dann wurden wir sozusagen aufeinander aufmerksam. Schließlich hat er mich zum Essen eingeladen.
Der Labrador?
Nein, der Italiener.
Ach. Ich sollte bei Gelegenheit mal Italienisch lernen.
Wir haben einen schönen Abend miteinander verbracht. Sehr galant, viel Klasse. Und ich gebe zu, es macht mich richtig verrückt, wenn ein Mann Italienisch mit mir spricht.
Spricht er kein Französisch?
Na doch, aber gegen Ende des Abends hat er mir gesagt, von der Liebe kann man nur auf Italienisch sprechen.
Ach, wie rührend.
Du hast einfach keinen Sinn für Romantik.
Ich habe nur keinen Sinn für billige Anmache.
Ich würde ja gerne mal sehen, wie du einem Mädchen eine Liebeserklärung machst.
Ich habe dir bereits eine Liebeserklärung gemacht.
Ja, genau. Die war eben nicht romantisch.
Was soll das heißen? Ich bin nicht sehr romantisch. Das Problem ist, dass du zu viele amerikanische Filme ansiehst und eine schöne, sehr bewegende Musik dazu erwartet hast.
Es ist nur so, wir sind in einem Waschsalon mit hässlichen Neonlampen und dann sagst du mir plötzlich, du weißt, dass du mich liebst, weil du es gerne sehen würdest, dass wir einen gemeinsamen Sack für Schmutzwäsche haben. Was soll ich deiner Meinung nach darauf antworten?
Was ich sagen will, Sophie, ist, ich finde deine Unterwäsche schön, die du versuchst zu verstecken, wenn wir in den Waschsalon gehen. Ich liebe deine schmutzige Wäsche. Ich liebe es, abends deinem Atem zuzuhören, hinter deiner Zimmertüre, um zu erraten, wann du eingeschlafen bist. Ich liebe es, wie du dich aufregst, wenn ich wieder verwertbare Wertstoffe in die Mülltonne werfe. Ich liebe es, dass du heimlich liest, was ich auf dem Computer schreibe und dir nicht zeigen will.
Ich schwöre, ich habe so gut wie nichts gelesen.
Jedenfalls, ich hoffe, es läuft gut mit dem Italiener.
Ich sehne mich danach, ihn wiederzusehen. Er hätte mich gestern Abend anrufen sollen.
Warum hast du ihn nicht selbst angerufen?
Ich habe nur seine Handynummer und das klang so, als hätte es auf Fax umgeschaltet.
Er hat dir eine falsche Nummer gegeben.
Aber nein.
Er hat dir eine falsche Nummer gegeben.
Sag mal, François, warum bestehst du eigentlich immer darauf, dass alle Männer, die ich kennenlerne, Mistkerle sind?
Das ist nicht wahr.
Doch, das ist wahr. Du sagst mir immer nur das Schlimmste voraus. Aber hast du jemals den Versuch unternommen, mir jemanden vorzustellen? Nie. Du machst immer die Typen runter, die ich kennenlerne. Aber deine Freunde zum Beispiel sind zu gut für mich, stimmt's?
Gut. Träum weiter von deinem Italiener mit viel Klasse. Lass dir wehtun. Du scheinst das ja zu mögen.
Liebe Sophie, ich halte das Landleben nicht mehr aus. Einfach zu viel Sauerstoff, zu viele Bäume, zu viel Vogelgezwitscher. Schöne Landschaften stressen mich. Ich habe Lust auf den Lärm von Autohupen, auf schmutzige Gässchen, auf verrauchte Kneipen, auf verstopfte Straßen mit einem Gewimmel wie von verrückten Ameisen, die in alle Richtungen laufen und aneinanderstoßen und weiterlaufen. Ich war ziemlich naiv zu glauben, dass ich dich ohne Adresse in Montreal wiederfinden könnte. Ich dachte, ich müsste nur zum Tante-Emma-Laden an der Ecke gehen und fragen, entschuldigen Sie, wo wohnt bitte Sophie La Montagne? Aber ich frage mich, wie viele Tante-Emma-Läden es in Montreal gibt. Ich weiß nicht, wo ich diesen Brief aufgeben soll. Vielleicht, wenn ich ihn an alle Tante-Emma-Läden in Montreal schicken würde. Bis dahin schreibe ich dir trotzdem. Küsse Lea von mir und nimm einen tiefen Zug Abgase auf mein Wohl. Lea.
Auf dem Weg zu seiner Verabredung mit Sophie erinnerte er sich an all seine Freunde, die er vor Sophie versteckt hatte. Jungs, die ihr hätten gefallen können. Er begann, Sophies sämtliche Fehler aufzuzählen, eine Übung, die er gelegentlich machte und die ihm manchmal erlaubte, seinen Frieden mit dem Leben zu machen. Sophie ist anspruchsvoll, kompliziert, oft nur mit ihren eigenen Bedürfnissen beschäftigt und manchmal oberflächlich mit ihren etwas bürgerlichen Ansichten. Wenn sie sich an einem Stuhl stößt, sagt sie Entschuldigung zu dem Stuhl. Wenn sie lacht, leuchten ihre Augen auf und verlöschen dann wieder, um zu Grübchen zu werden und... Scheiße. François hatte bei dieser Übung jämmerlich versagt.
Also, ich will etwas ganz Simples. Eine feste Beziehung. Meine Mutter macht sich schon solche Sorgen.
Sophie, du tust das doch nicht für deine Mutter.
Natürlich nicht, aber ich halte es nicht mehr aus. Jedes Mal, wenn ich bei ihr esse, legt sie eingedeckt mehr auf, für den Fall, dass ich jemanden gefunden hätte. Und dann erzählt sie mir wieder, wie sie meinen Vater kennengelernt hat. Sie macht sich lustig über mich. Sie beschimpft mich. Sie behauptet mir, gefielen diese Kurzzeitbeziehungen. Aber das ist nicht wahr. Ich will eine Familie, Kinder, Weihnachtsbäume, Traditionen.
Sophie, ich habe eine Idee.
Eine sehr schlechte Idee, weil er natürlich nie gewollt hätte, dass Sophie und Robert sich kennenlernen. Er wollte Sophie für sich allein. Und dennoch war die Begegnung von Robert und Sophie unvermeidbar. Sonst wäre die Geschichte zu einfach. Oh, und davon abgesehen hatte er ja nicht viel zu befürchten, denn es war völlig unmöglich, ja unvorstellbar, dass es zwischen Robert und Sophie funken würde.
Was für eine Idee?
Ich habe einen Freund, naja, einen Bekannten. Er ist ganz dein Typ, gut aussehender großer Mann, er sieht mir ein bisschen ähnlich. Ich habe ihn bei einer Vernissage kennengelernt und seitdem kommt er ab und zu ins Café. Er ist Dozent für Literaturwissenschaft. Ein sehr gebildeter Mann, mit viel Klasse.
Bist du sicher, dass er nicht verheiratet ist?
Er hat mir jedenfalls gesagt, er sei geschieden.
Gut, dann lauert also seine Ex-Frau noch im Hintergrund.
Aber nein, das ist 2 Jahre her. Sie hatten nicht einmal Zeit genug, um Kinder zu machen.
Und äußerlich?
Naja, ich sag dir doch, ein gut aussehender, großer Mann.
Nein, sie, seine Ex-Frau. Wie sieht sie aus?
Warum willst du das denn wissen?
Wenn sie besser aussieht als ich, möchte ich ihn nicht kennenlernen.
Ich habe seine Ex-Frau nie gesehen. Ich kenne Robert noch nicht lange.
Er heißt Robert?
Ja.
Ach, das gefällt mir nicht besonders.
Ach, Sophie.
Okay. Robert. Geht in Ordnung für einen Literaturwissenschaftler.
Gut, ich werde ein Abendessen bei uns daheim machen. Es gibt da nur noch eine Kleinigkeit.
Was?
Du darfst aber nicht beleidigt sein.
Was?
Ich habe ihm gesagt, dass du Geneviève heißt.
Warum denn das?
Naja, weil... Ich schwöre dir, er reagiert allergisch auf den Namen Sophie.
Bitte, wieso denn das?
Seine Ex-Frau hieß Sophie.
Ich heiße Sophie La Montagne, so sieht es aus, damit muss er leben.
Geneviève oder Sophie, da ist kaum ein Unterschied. Was kann dir das ausmachen, wenn es ihm Freude bereitet? Nimm's als Spiel. Er möchte dich so gern kennenlernen.
Hast du ihm von mir erzählt?
Nicht sehr viel.
Hast du ihm gesagt, dass wir schon mal zusammen waren?
Nein, das brauchen wir ihm ja wirklich nicht zu sagen, was?
Nein, das stimmt.
Vergiss nicht. Geneviève.
Gut. Okay, aber ich finde das bescheuert.
Ich bin sicher, das ist ein Mann für dich. Er ist ein bisschen älter, wie du es magst. Er ist bestimmt verantwortungsvoll, reif, weißt du? Und er hat was vorzuweisen, beruflich. Deine Mutter wird zufrieden sein.
Gut, wir müssen uns beeilen. Organisier morgen ein Abendessen.
Du hast es aber ziemlich eilig, hm?
Ich bin gerade noch im gebärfähigen Alter, François.
Du bist 28.
Stimmt. Aber bis wir unsere Hochzeitsreise gemacht haben und umgezogen sind und dann die Krise überstanden haben...
Was für eine Krise?
Aber hör mal, François. Man macht keine Kinder, ohne vorher wenigstens eine große Krise durchgemacht zu haben. Sonst ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Wusstest du das nicht?
Sophie, ich finde es zum Kotzen, dass du mir nie schreibst. Red dich nicht raus auf gestresste Mutter, ich bin auch eine gestresste Mutter. Ich schäme mich vor mir selbst, wenn François mich nervt. Trotzdem nervt er mich mindestens ebenso viel, wie er mich rührt. Ich würde dir gerne sagen, dass er niedlich ist, dass sein Staunen das Kind in mir wieder erweckt und all die Dinge, die Eltern so sagen, aber heute bin ich einfach fertig. Ich möchte nicht, dass er später sagt, meine Mutter war nervenkrank. Sie ist verrückt geworden in ihrem Gasthof, zerfressen von frischer Luft und Langeweile. Sie hat alles, was sie besaß, für ein Butterbrot verkauft, unter dem Vorwand, in der Pension spukten die Geister von Paaren, die die ganze Nacht ihre Orgasmen hinausheulen. Sie hat eine Weltreise gemacht, um bei Tante-Emma-Läden in China, Brasilien, Australien, in der ganzen Welt Briefe an eine gewisse Sophie La Montagne abzugeben. Was ich mir wünsche, ist, ich würde nur zu gerne meinen rastlosen Reisenden wiederfinden und ihm unser Baby vorstellen. Und ich wünschte, das wäre die schönste Überraschung, die man ihm jemals gemacht hätte. Ich liebe ihn. Die Angst hatte sich breit gemacht in uns und sie hat den ganzen Platz eingenommen. Also habe ich ihm nichts gesagt. Vielleicht wegen des Scherzes, den er gemacht hat. Kurz bevor er abfuhr, hat er mir seine Telefonnummer auf ein Zündholzbriefchen geschrieben.
Traue nie Männern, die dir ihre Telefonnummer auf ein Zündholzbriefchen schreiben. Die Nummer ist oft falsch.
Er wollte keinen schweren Abschied. Angst vor der Lächerlichkeit vielleicht. Also habe ich auch nicht vor ihm geweint. Als wir feine Damen gespielt haben, Sophie, haben wir all das nicht vorausgesehen. Kein einziges kleines Mädchen spielt alleinerziehende Mutter. Und vielleicht weiß ich deshalb nicht so recht, wie ich es machen soll. Ich liebe mein Baby so sehr und ich wünsche, dass ich sein ganzes Leben lang seiner würdig sein kann. Du verstehst so etwas bestimmt. Bis bald, Lea.
Er hatte alles in einem Delikatessengeschäft gekauft und die Gerichte in seinen eigenen Schüsseln angerichtet. Er sagte sich, in allen französischen Filmen sieht man die Leute irgendwann beim Essen. Der Abend ließ sich ausgesprochen gut an.
Die Frage ist nicht, ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht ist, sondern ob Mitleid angeboren ist oder das Ergebnis kultureller Einflüsse.
Also ich glaube trotzdem, dass man das Geschick der Welt eher mit kleinen Taten verbessern kann als mit großen Reflexionen.
Nur das Denken und die Sprache können uns daran hindern, ständig dieselben Fehler zu begehen.
Auch wenn man immer denselben Blödsinn sagt?
Geneviève.
Na was denn?
Nein, nein, es ist sehr gut, dass wir uns nicht einig sind.
Oh, aber das hatte ich nicht speziell auf Sie gemünzt. Es schmeckt übrigens sehr gut, François.
Danke.
Ja, das ist ausgezeichnet. Ich wusste gar nicht, dass du kochen kannst.
Ich auch nicht.
Wissen Sie, die Leute tendieren meist dazu, jede Diskussion zugunsten einer einschläfernden Harmonie zu entschärfen.
Sind Sie Pessimist?
Oh nein, man darf Bosheit und Tiefgründigkeit nicht miteinander verwechseln. Nein, ich erkenne nur den autodestruktiven Prozess an, der ausschließlich an unsere Gattung gebunden ist. Die anderen Tiere kommen besser zurecht.
Ich liebe Tiere.
Geneviève arbeitet in einer Tierklinik.
Und ich wette, das ist der Grund dafür, dass Sie Vegetarierin sind.
Ein bisschen, aber ich mag vor allem Hunde und Katzen und die habe ich sowieso nie gegessen.
Im Grunde lieben Sie alles, was man lieben muss.
Was soll denn das heißen?
Naja, Sie lieben Katzen, Hunde, wahrscheinlich Kinder, Mozart, das Landleben, den Kampf gegen AIDS.
Warum sagen Sie das jetzt? Finden Sie mich lächerlich?
Na gut, ich werde dann mal den Kaffee machen.
Überhaupt nicht.
Einen kleinen Digestiv zur Entspannung.
Sie sind nur Konformistin, aber keine Sorge. Da Nonkonformismus derzeit im Trend liegt, sind Sie originell.
Stütze ich Ihr Urteil über Menschen immer auf solche Theorien?
Ich bin logisch, das ist alles.
Komische Logik. Wissen Sie, ich mag Mozart nicht, weil man Mozart mögen muss. Ich mag diesen Typen wirklich, okay? Sie haben kein Recht, die besondere Liebe, die ich für seine Musik empfinde, zu verallgemeinern. Ein Mensch, der auch nur einen Takt komponieren könnte, der eines Mozart würdig wäre, könnte, glaube ich, in Frieden sterben. Ach, Sie regen mich echt auf.
Entschuldigen Sie, Geneviève, ich wollte Sie nicht verletzen.
Es wundert mich übrigens nicht, dass Sie ein Freund von François sind, genau wie er.
Waren Sie einmal zusammen?
Derselbe Mangel an Bescheidenheit, derselbe Drang, seine kleinen Ideen darzustellen, als wären sie groß.
Ach, Sie beide waren einmal ein Paar.
Woher wissen Sie das?
Wie lange insgesamt?
Ich frage Sie, woher Sie wissen, dass François und ich zusammen waren.
Ach, ich weiß nicht. Eine Vertrautheit. Etwas, das nie wieder verschwindet zwischen zwei Wesen, die schon einmal »Ich liebe dich« zueinander gesagt haben. Auch wenn zwei Personen, die schon miteinander geschlafen haben, sich leichter gegenseitig verabscheuen, sind sie doch ihr Leben lang miteinander verbunden, weil sie dasselbe Geheimnis teilen.
Sehen Sie, Sie haben diese Art, Dinge zu behaupten, als hätten Sie die Wahrheit gepachtet. Das ist langweilig.
Ich versuche nur, Abstand zu den Dingen zu halten. Ich kritisiere die Menschen, aber ich liebe sie zutiefst. Ich liebe die Menschen, weil sie immer versuchen, bedeutend schön und glücklich zu sein. Es gelingt ihnen nie. Aber dieser vergebliche Versuch rührt mich.
Sie sprechen schon wieder von den Menschen, als wären sie selbst keine. Als würden sie ein Referat halten über unsere Freunde, die Goldfische. Warum lachen Sie?
Ich lache Sie nicht aus. Ich lächle, weil ich das mag, wenn man mir Paroli bietet.
Ach so. Danke.
Liebe Sophie, François fürchtet sich vor gar nichts. Er hat keine Angst vor Ameisen, er hat keine Angst vor dem Gewitter, er hat keine Angst vor Fremden, er hat keine Angst vor dem Einbruch der Nacht, er hat keine Angst vor den Riesen, die ihn umgeben. Dabei kann er nicht laufen, er kann nicht nach dem Weg fragen, er kann nicht im Wald überleben und er hat trotzdem keine Angst zu leben. Wie macht er das? Ich kann laufen. Ich kann nach dem Weg fragen und im Wald überleben, und ich habe trotzdem Angst vor dem Gewitter und vor dem Einbruch der Nacht und vor den Riesen, die größer sind als ich. Und ich habe Angst davor, dich weiter zu suchen und dich vielleicht wiederzufinden und davor, dass du eine Dame geworden bist und ich dich nicht wiedererkenne, weil du nicht mehr deine zwei kleinen Zöpfchen hast. Ich werde trotzdem nach Montreal gehen und ich werde in diesem Café Pause machen, wo der Mann arbeitet, der mich auf den Namen François gebracht hat. Er ähnelt wirklich deinem Mann, wie du ihn mir beschrieben hast, außer dass er kein Italiener ist. Ich schicke dir diesen Brief wieder auf gut Glück. Deine treue Lea.
Seit 3 Wochen kam Robert nicht mehr ins Café, um François' Geschichten anzuhören. Und Sophie rief François nicht mehr an, um ihm von ihren Männereroberungen zu erzählen.
Wow. Ich glaub's ja nicht, dass ihr jetzt zusammen seid.
Ist ja gut, François. Glaub's einfach. Du beginnst dich zu wiederholen.
Nein, aber das ist seltsam. Findet ihr nicht? Ich hatte ein paar Freunde und jetzt habe ich ein paar Freunde. Das ist witzig. Das ist wirklich witzig und ich selbst bin schuld daran.
Weißt du, wie spät es ist, Schatz?
Du sagst schon Schatz zu ihr?
François.
Nach 3 Wochen nennt sie sich schon Schatz?
Na ja.
Ich frag mich immer, wenn man seine Süße zum allerersten Mal Schatz nennt, ob das daran liegt, dass man ihren Namen satt hat, obwohl Geneviève hübsch ist. Die Kosenamen in einer Zweierbeziehung verdienen schon Beachtung. Das ist ein eigenartiges Phänomen, findet ihr nicht?
Und selbst, François, wie geht's dir?
In Bestform. Top Shape. Ich habe beschlossen, mich ernsthaft um die Finanzierung meines Films zu kümmern.
Bravo, endlich.
Stimmt, das hat dich sehr gestresst, dass ich nicht endlich meinen Film mache. Was, Geneviève? Als wir zusammen waren, Robert, hat sie sich dermaßen für meine Träume verantwortlich gefühlt. Schön, was? Du wirst keine Gelegenheit mehr haben, dich auszuruhen. Du wirst sehen.
Du bist schon komisch, François.
Habt ihr gemeinsam einen Büchereileihausweis oder jeder einen?
Was?
Fürs Ausleihen in der Bücherei. Habt ihr da eine einzige Karte für euch beide oder 2 Karten?
Hä?
Weil mit meiner ersten wirklichen Freundin, da hatten wir gemeinsam einen Leihausweis auf meinen Namen. Und als wir uns getrennt haben, hat sie dermaßen viele Bücher auf diese Karte ausgeliehen, ohne sie jemals zurückzugeben. Ich habe eine Menge Probleme bekommen.
Komisch, ich habe irgendwie Kopfschmerzen.
Du schläfst nicht viel zur Zeit, wir sollten gehen.
Bitte bleib, Sophie.
François.
Sophie?
Sophie, leg mir die Karten. Ich will wissen, was auf mich zukommt. Leg mir die Karten, Sophie. Als wir zusammen waren, wolltest du das immer und ich fand das albern.
Warum sagt er Sophie zu dir?
Ich weiß nicht. François, hör jetzt auf.
Armer Robert, Wenn du meine albernen Drehbücher lesen würdest, anstatt so zu tun, als wärst du Dozent an der Uni, dann würdest du vielleicht etwas verstehen.
Bitte?
Wovon redet ihr denn? Ich verstehe überhaupt nicht.
Du bist Sophie?
Ja, ich heiße Sophie. Wo ist denn das Problem?
François, das ist Sophie? Ich meine, die an den Türen zieht, anstatt zu drücken?
Was hast du ihm über mich erzählt, François?
Aber wir sind quitt, Robert, weil du mich auch belogen hast. Du unterrichtest gar nicht an der Universität.
Wie?
Was erzählst du da? Natürlich unterrichte ich.
Ich wollte dich an der Uni anrufen, um das Essen heute Abend abzusagen, weil ich gespürt habe, dass das böse enden würde. Man hat mir gesagt, dass du vor 2 Jahren entlassen wurdest.
Wie? Was ist denn das für eine Geschichte?
Die Leichtsinnigkeit, mit der sie es gewagt haben, ihre Arbeiten abzugeben, lässt für mich mehrere mögliche Schlüsse zu. Sie haben kein Urteilsvermögen, keinen Standpunkt, keine Persönlichkeit. Es ist einfach traurig. Sie glauben, Stellung zu etwas zu beziehen, indem Sie mir die Geschichte nacherzählen. Was Ihre geistigen Fähigkeiten betrifft, haben Sie den Kühen nichts voraus. An Ihrer Stelle würde ich mich schämen, am Leben zu sein, wenn ich weder meinen Kopf noch mein Herz benutzen kann. Sie verschwenden Papier, Tinte und Luft. Ich werde Ihnen mal was sagen. Sie sind wirklich lauter kleine Idioten. Und Sie halten sich für gescheit, weil Sie an der Universität sind?
Es ist wahr, da ist er ein bisschen weit gegangen.
Nein, nein, das ist gut.
Sie mit Ihren Komitees. Sie sprechen immer von Ihren Rechten beim geringsten Anlass. Aber wissen Sie, dass Sie mit dem Privileg, die Universität besuchen zu dürfen, auch Pflichten haben? Dazu gehört die Pflicht, mich nicht mit Ihren völlig uninteressanten Arbeiten zu Tode zu langweilen. Langeweile ist sehr gefährlich. Das Ergebnis sind Leute wie Sie. Aber mir wird klar, dass die Leitung dieser vom Geld verdorbenen Institution keine Ahnung hat und darüber noch glücklich ist.
Oh nein, nicht die Leitung.
Weil sie ein unnützes Programm anbietet, Literatur, also ehrlich. Da kommen dermaßen genormte, dermaßen kleingeistige und dermaßen übersättigte Leute raus, dass sie nie im Leben einen Roman aufschlagen werden, wenn sie nicht einen Monat später eine Arbeit darüber abgeben müssen. Ich erlaube mir also, auf diese Institution zu kotzen. Auf Ihre Selbstgefälligkeit, auf Ihre Faulheit und auf Sie.
Das hast du nicht gesagt.
Danach haben Sie mir Zwangsurlaub gegeben unter dem Vorwand, ich sei wohl überarbeitet. Es gab eine Petition zu meinen Gunsten mit einer einzigen Unterschrift von dem hässlichen Mädchen. Wenn sie schön gewesen wäre, hätte ich mich bestimmt in sie verliebt.
Und dann?
Ich habe ein bisschen Stütze bekommen, ich bin per Anhalter durch Quebec gereist und jetzt, naja, ich komme schon zurecht.
Und das hättest du mir noch lange verschwiegen? Wie oft hätte ich dich noch von der Universität abholen sollen und dich bewundern, wie du mit deinen Büchern und der kleinen Brille die Treppe herunterkommst?
Du holst ihn von der Uni ab?
Ich wollte es dir sagen, ich wollte es euch sagen.
Mich hat sie nie von der Uni abgeholt. Sophie, hast du mich jemals von der Uni abgeholt, als ich zur Uni gegangen bin?
Ich fass nicht, dass du mich so belogen hast. Die Arbeiten zum Korrigieren auf deinem Schreibtisch, deine Kapitelzusammenfassung, die du bis zum nächsten Tag machen musst, deine ganzen Inszenierungen. Wem wolltest du damit eigentlich wirklich etwas vormachen?
Hättest du Lust gehabt, einen Arbeitslosen kennenzulernen, der Robert heißt? Mal ehrlich, Sophie. Alle haben mich plötzlich fallen gelassen, weil man heute definiert wird durch das, was man von Beruf ist. Sag mir deinen Beruf und ich sage dir, was du wert bist.
Aber ich pfeife drauf, was er von Beruf ist, wenn er nur bei mir ist.
Aber nein, du pfeifst nicht drauf, weil die ganze Welt dich daran hindern würde, darauf zu pfeifen. Und was macht dein Mann? Wie? Nichts? Nichts? Du meinst überhaupt nichts? Nichts außer dich zu lieben? Du Arme.
Aber mir würde das genügen. Okay, stimmt, dass ich nicht drauf pfeife. Dass ich nicht drauf pfeifen kann.
Keine berufliche Stellung, kein Ehrgeiz. Ein Mann, der seine Zeit mit Lesen und Reisen verbringt.
Ich finde, da steckt großer Ehrgeiz dahinter, wenn man lesen und schöne Dinge sehen will. Aber du, Lea, du warst schon immer eine Träumerin. Ich liebe ihn. Das ist alles.
Un jour comme un autre, il viendra vers moi me dire. Je t'aime, Anna, Anna.
Also?
Bitte, was?
Na, antworte. Erklär uns, warum du wolltest, dass ich Genevieve heiße, denn Robert hat mir gesagt, dass überhaupt keine von seinen Verflossenen Sophie heißt.
Was?
Warum lügen hier alle? Wo liegt das Problem? Warum hast du mir gesagt, dass Robert an der Universität unterrichtet, wenn das nicht stimmt? Hat Robert gewusst, dass du wusstest, dass man ihn entlassen hat? Warum treibt ihr so ein Spiel mit mir? Was suchst du wirklich, François? Und ist das überhaupt dein richtiger Name? François?
Ich will nur wissen, hätte es etwas geändert, wenn ich dir im Regen hinterhergelaufen wäre?
Was?
Aber es ist nicht meine Schuld, dass es an diesem Tag nicht geregnet hat.
Wovon sprichst du?
Jemandem in der Sonne hinterherzulaufen, das hat überhaupt keine Bedeutung.
Er spricht davon, wie er eure Heirat rückgängig gemacht hat.
Bitte?
Aber ja, er hat es mir erzählt.
Aber ich habe die Heirat rückgängig gemacht.
Das ist ja unglaublich, wie viele gute Freunde ich habe. Alle Frauen wollen mich als guten Freund, als Bruder, als Knuddelbär.
Hör auf, François, sag mir nur, dass du mir nicht böse bist und dass wir Freunde bleiben.
Ich habe jede Menge Freunde. Glaubst du wirklich, ich bin auf deine Freundschaft angewiesen?
Verdammte Tür!
Mach mir nicht den Trick mit der Tür.
Du musst drücken.
Ich weiß, dass ich drücken muss. Ich will, dass er sagt, ich soll bleiben.
Sie will, dass du ihr sagst, sie soll bleiben.
Bleib, Sophie, ich bin dir nicht böse. Wir werden Freunde bleiben.
Du bist mir nicht böse, Robert? Wir werden Freunde bleiben?
Aber ja doch. Als Freundin bist du sicher nicht so anstrengend.
Glaub das nicht.
Robert, ich will nicht, dass du jetzt denkst, wir trennen uns, weil du nicht an der Universität unterrichtest. Es ist nicht deswegen. Es ist, weil ich durcheinander bin und weil ich jetzt erst einmal allein sein muss.
Das hast du mir alles schon erklärt. Ich bin dir nicht böse. Wir werden Freunde bleiben.
Hey, Jungs, ich leg euch die Karten, okay?
Oh nein, nicht das.
Aber mir lege ich die Karten. Ich will nämlich wissen, ob ich irgendwann heirate und Kinder bekomme. Und mit wem. Und dann werde ich den Typen suchen, ihn mir schnappen und ihm sagen, du bist spät dran.
Los, Sophie, sag mir, was ich hören will. Sehen wir mal, ob du gut bist.
Oh, ich sehe da jede Menge Dinge, Robert. Dir wird etwas Außergewöhnliches zustoßen. Etwas, das selbst François nicht hätte erfinden können. Das ist verrückt. Ich habe noch nie so schöne Karten gesehen. Dir wird etwas passieren, was man nicht mal wagen würde, im Kino zu erzählen, weil das too much wäre.
Das wäre eine Geschichte von einem seltsamen Wiedersehen. Von Leuten, die unvermittelt gegenseitig in ihrem Leben auftauchen. Eine Geschichte von Kleinigkeiten, die alles umwerfen.
Hier ist geschlossen.
Schon wieder? Sie könnten die Tür abschließen, wenn Sie geschlossen haben.
Hey, ich erkenne Sie wieder.
Guten Tag, François.
Sie wissen noch, wie ich heiße?
Aber sicher.
Sind Sie wieder auf Reisen?
Nein, ich ziehe nach Montréal.
Ach ja?
Ja, ich habe meinen Gasthof verkauft. Ich eröffne eine Pension im Stadtzentrum.
Ach so?
Ich bin so aufgeregt. Montréal stinkt. Das ist großartig.
Ja, und haben Sie Ihre Freundin Sophie wiedergefunden?
Nein. Ich frage mich langsam, ob ich sie auf der Straße wiedererkennen würde, ohne ihre beiden Zöpfchen. Lea. Sophie.
Ihr kennt euch?
Aber ja. Hast du meine Briefe bekommen? Nein, ich habe deine Briefe auch nicht bekommen. Hast du mir keine geschrieben? Nein. Auch nicht einen ganz kleinen, den du morgen einwerfen wolltest, den du vergessen hast einzuwerfen und den du in deiner Handtasche hast? Nein. Weil du Angst hattest, ich würde Rechtschreibfehler finden wie damals, als wir klein waren, stimmt's? Ja. Hast du deine Tochter wirklich Lea genannt? Nein. Wie hast du sie dann genannt? Ich habe keine Tochter, keine Kinder, keinen Mann, kein neues Zuhause. Du hast die glückliche und zufriedene Dame nur gespielt? Genau. Du hättest mir sagen können, dass es ein Spiel ist. Dann hätte ich auch meinen Spaß gehabt. Lea, es tut mir leid. Ich wollte dir bald die Wahrheit schreiben. Ich hätte dir geschrieben, sobald ich glücklich gewesen wäre.
Was zu trinken, Mädchen?
Und wenn das nie passiert wäre? Genau, sag nur, dass ich niemals glücklich werde.
Ein kleiner Kaffee mit was drin, irgendwas?
Das war, du hast absolut kein Einfühlungsvermögen. Ach, ihr kennt euch?
Aber ja. Du hast mir gesagt, dass du genau das so an mir magst.
Wie?
Doch, das hast du gesagt.
Stimmt, okay, ich habe es gesagt.
Du hast mir gesagt, dass du meinen Mangel an Einfühlungsvermögen liebst, meinen Mangel an Savoir-vivre, alle meine Mängel und dass ich das erstaunlichste Wesen bin, das du jemals kennengelernt hast. Du hast mir gesagt, ich bin wie eine Überraschung, die immer wieder überraschend ist und...
Hallo.
Ich habe mir auch schon gedacht, da fehlt noch einer. Hallo, Robert.
Hallo, Robert.
Lea.
Ach, ihr kennt euch?
Aber sicher.
was sagt man denn jetzt so?
Du siehst gut aus.
Das macht die Stadt.
Du hast mir auch gesagt, du liebst es, wie ich aussehe, wenn ich glaube, dass mich keiner ansieht.
Lea, ich habe von diesem Wiedersehen geträumt.
Stimmt, das habe ich gesagt. Komm, nimm meine Erdbeere.
Du wirst mir sagen, dass du mich wie verrückt gesucht hast, um mir zu sagen, dass wir im nassen Gras ein Kind gemacht haben.
Aber du hast mir gesagt, du wolltest dein Abenteuer ohne Folgen.
Ja, aber am nächsten Tag hatte ich Lust, es wieder von vorn zu beginnen.
Du hast mir auch gesagt, du liebst es, dass ich auf Wiedersehen wie eine Frage sage.
Und du hast mir gesagt, dass du keinen Tannenbaum willst, keine Familie, keine Tradition.
Wir könnten eine Fichte nehmen statt einer Tanne.
Ich habe dir auch gesagt, dass ich es nicht riskieren möchte, dich eines Tages für immer zu verlieren.
Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, du weißt nicht, ob ich verantwortungsvoll genug bin, um eine Familie zu gründen.
Ja, aber ich wollte damit sagen, dass ich es nicht riskieren wollte, dich für immer zu verlieren.
Warum hast du mich nicht angerufen?
Ich hatte Angst, es könnte eine falsche Nummer sein. Was ich sagen wollte ist... Und du hattest mir gesagt, dass du keine Dauerbeziehung willst. Sie sind gut, was? Die Erdbeeren.
Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass ich bis morgen mit dir zusammen sein möchte und dass ich dich morgen um das Gleiche bitten würde und übermorgen und so weiter, bis du graue Haare hast.
Das sind die besten Erdbeeren, die ich je gegessen habe.
Und wenn ich graue Haare habe?
Werden wir wieder auf Hochzeitsreise gehen.
Auf Hochzeitsreise? Einmal hätte ich dir beinahe gesagt, dass sie im Vergleich mit dir alle nichts taugen. All die Italiener und die anderen... Sogar die in den Filmen. Die in den Filmen taugen überhaupt nichts mehr, wenn man mal die Musik weglässt.
Genau. Wir werden aus allen Hotels rausgeworfen werden, aus allen Pensionen, weil wir vor lauter Glücklichsein zu viel Lärm machen werden.
Ja. Ich hätte dir das fast gesagt und dann habe ich vor meinem Spiegel geübt und das sah ja lächerlich aus, also habe ich nichts gesagt.
Aber findest du das nicht ein bisschen plötzlich?
Und ich hätte dir gesagt, dass wir heiraten sollten, dass wir im Winter heiraten sollten, weil das viel besser ist, wenn die Jahreszeit nicht danach ist. Und du hättest gesagt...
Die Leute heiraten alle, ohne zu wissen, was sie tun. Also, lass uns nicht wissen, was wir tun. Lass uns heiraten. Und anschließend sehen wir weiter. Wie alle anderen auch.
Ja.
Ja.
Absurdes Tableau einer Doppelhochzeit im Januarschnee. François mit Sophie und Robert mit Lea. Als Musik Mozarts Krönungsmesse. Die vier Personen gehen zur Vorbühne und erstarren unter den Blitzlichtern von Fotoapparaten in den üblichen Posen. Fade out bis zum Black. Ende.
Erdbeeren im Januar. Hörspiel von Eveline de la Chenelière. Aus dem kanadischen Französisch von Gerda Poschmann-Reichenau. Es sprachen François Philipp Scheppmann, Robert Felix von Manteuffel, Sophie Nele Müller-Stöfen, Lea Frauke Pohlmann. Technische Realisation Rolf Knapp und Andrea Seuka, Regieassistenz Michael Bachmann, Regie Andrea Ghetto. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks 2003.